herein, wenn es kein Schneider ist.
Alter, was ist das denn für ein Spruch?
Das ist doch kein Spruch.
Ja, langweilig.
Langweilig, das haben wir früher mal gemacht. Jetzt sagen wir nicht so humorlos wieder.
Wenn jetzt kein Schneider ist.
Ja, komm. Was ist denn los mit dir? Du siehst schon wieder aus?
Was, also, was heißt denn schon wieder?
Nein,
langsam. Schon wieder.
Ja, du siehst müde aus. Was ist denn los bei dir? Ist ChatGPT offline oder was? Musst du alleine arbeiten?
Ich würde mal auf die Uhr gucken, wie viele Sekunden ich gerade in diesem Raum bin. Und es ist schon wieder eine Hass-Tirade nach der nächsten.
Also voll. Das ist Humor. Ich würde sogar fast.
Dein Humor, der ist immer grenzwertig.
Ich würde sogar fast sagen, das hat einen satirischen Ansatz schon.
Einen satirischen Ansatz hat das. Ja. Seit wann beschäftigst du dich denn mit Satire?
Immer schon.
Ja, aber ich würde sagen, 90% der Mitarbeitenden im Unternehmen hier verstehen deine Satire, glaube ich, nicht. Die empfinden das einfach als Beleidigung.
Ja, das ist ja auch Humor mit einem etwas höheren Anspruch, würde ich sagen.
Und was dich denn Satire, was macht das denn für dich aus?
Das geht dich gar nichts an. Aber ich.
Ja, wie, das geht mich gar nichts
an? Aber weißt du was, wir machen das mal folgendermaßen.
Ja, wir gerne mal trennen mal. Ja, wann erkennt man denn, wann der Reißner beleidigt und wann macht er denn Satire? Oder ist das nur dieser Deckmantel, also, um andere Menschen zu beleidigen?
Ich beleidige nämlich gar nicht. Satire beleidigt nämlich nicht. Siehst du, verstehst du nämlich alles gar nicht. Sollte mal jemanden vorstellen, der das mal erklärt, den Unterschied zwischen Beleidigen oder Comedy und Satire? Ja, deine großen Augen wieder, guck mir wieder an, wieder völlig sinnbefreit. Ich mach das mal. Leg dich mal hin, kümmere du dich um mein ChatGPT und ich mach das.
Schon wieder?
Tschüss.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reißner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Wo die Grenzen der Satire verlaufen in Deutschland, das entscheiden immer noch wir von der Titanic und nicht der DFB. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein Zitat von Martin Sonneborn. Und was es damit auf sich hat, das werden wir dann später klären. Ich begrüße euch alle, ich begrüße Marc, ich begrüße unseren Gast. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Marc-Oliver Bender.
Hi. Also, guten Tag.
Moin.
Guten Tag,
Carsten. Wie geht's dir, Marc?
Super, mir geht's super. Ich bin total gespannt auf heute unseren heutigen Gast.
Wird anspruchsvoll. Cooles Thema. Für dich, ne?
Kommen wir ja später noch zu, deswegen will ich gar nicht vorgreifen, aber gab einen Vorfall, der hat mich als Kind geprägt und an den kann ich mich genauso gut erinnern wie an den Mauerfall.
Hat das was mit Buntstiften zu tun?
Ja, ein kleines Sneak Preview. Möglicherweise hat das auch was mit Buntstiften
zu tun. Okay, dann haben wir schon zwei kleine Happen, die ihr später dann zu euch nehmen dürft. Aber Marc, begrüßen wir mal unseren Gast. Ich habe dir gesagt, ich kenne jemanden, ja, kennst du das ja, ich kenne wieder jemanden, der uns da so ein bisschen aus der Patsche hilft.
Dein Netzwerk ist weltberühmt.
Ja. Mhm. Lieber Thorsten, herzlich willkommen. Bei uns zu Gast ist Thorsten Geitsch, der aktuelle, muss man sagen, Chefredakteur der Titanic.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Thorsten. Wir freuen uns.
Ja, danke für
Titanic,
die Einladung.
Titanic ist ja so ein Ding, bei Marc ist es wahrscheinlich ähnlich. Das begleitet mich ja schon fast mein ganzes Leben. Ich bin ja älter als die Titanic. Ah. Titanic gegründet, Thorsten,
1979.
Ja, ich bin ein paar Jahre vorher geboren worden. Kleine Anekdote, ich war über Weihnachten bei meinen Eltern und habe meinem Bruder davon erzählt, dass wir dich zu Gast haben werden. Ah. Er hat große Augen bekommen und meinte ganz stolz, er hat noch alle ersten Titanic-Folgen, alles bei sich im Keller, Zonengabi, Barschel, die Helmut Kohl-Ausgaben, alles da. Wollte ich ihm abschwatzen, für heute hat er nicht rausgerückt.
Mhm. Hat kein Vertrauen. Kluge Entscheidung.
Siehst
du, immerhin sind einige dieser alten Ausgaben vergriffen und oder verboten.
Also stimmt.
Da kommt man auf legalem Wege über unseren Shop etwa gar nicht mehr ran.
Siehst du?
Deswegen, das soll er mal schön in Ehren halten.
Ja, das wird er tun. Also, ich grüße dich, Jens. So, gut. Ich erzähle zu viel von mir.
Ist das dein Bruder?
Wichtiger ist ja, das ist mein Bruder. Wichtiger ist ja unser Gast. Ja, wird er verstehen. Thorsten, also wir haben gesagt, schön, dass du da bist. Du bist Chefredakteur der Titanic. Bevor wir über die Titanic sprechen, über den satirischen Anspruch, über den DFB und so weiter und so fort, die ganzen schönen Geschichten von der Titanic und natürlich das, was ihr noch vorhabt, erzähl doch erstmal ganz kurz was zu dir, Thorsten. Wo kommst du her? Wer bist du? Was machst du?
Wo gehe ich hin?
Ja.
Stimmt, das stand auf dem Leitfaden. Ihr habt mir ja so einen prima Leitfaden vorab zukommen lassen. Aber da habe ich nur kurz drauf geschaut, denn ich möchte ja, dass hier alles sehr spontan wird.
So ist es.
Deswegen habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Wer bin ich? Ja, ich bin seit August 2025 Chefredakteur, bin aber schon seit 2011 in der Titanic-Redaktion, beziehungsweise als Praktikant habe ich 2010 angefangen, dann wurde ich irgendwann Anfang 2011 als Volontär geholt, dann ja, war ich in der Redaktion, habe irgendwann aufgehört, das war 2022, da hatte ich genug von Satire, mir sind keine Witze mehr eingefallen, dann bin ich gegangen. Und dann stellte sich heraus, dass es sich nur um ein Sabbatical handeln sollte, denn ich wurde zurückgeholt.
Also dann waren deine Witze doch nicht so schlecht.
Ich weiß nicht, offenbar ging es nicht ohne mich. Und ja, wir haben ja auch ein Nachwuchsproblem, deswegen der Aufruf nach draußen. Bitte bewerbt euch alle bei Titanic. Und wir suchen junge Leute, damit diese alten Säcke wie ich nicht noch in 30 Jahren dort sitzen müssen.
Und schlechte Witze machen.
Ja, genau. Oder eben die alten zum dritten Mal aufgekocht. Na, also ja, und seit Anfang 2024 bin ich dann wieder in der Redaktion. Und
ja. Du bist Sprachwissenschaftler.
Das stimmt, das war mein früheres Leben. Ich habe das studiert.
Mhm.
Ja.
Jo. Hilft das beim Schreiben von satirischen Witzen? Nein?
Nein.
Gar nicht?
Naja, gut, ich sag mal so, also wenn man beruflich Texte verfasst, dann hilft es ja auch, wenn man ein bisschen Ahnung von Sprache hat.
Ja.
Insofern, ja, okay, das befruchtet einander ein bisschen und man beziehungsweise beschäftigt sich auch mehr mit Sprache, wenn man liest und schreibt. Ja, also es ist jetzt nicht gänzlich hinderlich gewesen.
Okay, und dass du jetzt hier heute in einem Mikrofon sprichst, ist auch nicht neu. Ihr macht bei der Titanic einen Podcast, einen coolen Podcast mit einem Kollegen von dir.
Das stimmt.
Aber du machst auch noch privaten Podcast, hast du eben kurz erzählt. Und das fand ich spannend. Magst du da noch was dazu zu erzählen?
Genau. Ah, schön, die Werbestrecke. Bitte nicht rausschneiden. Wir müssen hier die Werbetrommel rühren. Also es gibt den...
Das ist bezahlt.
Ach, genau.
Ja. Unsere erste bezahlte
Werbung. Also ich bin euer Sponsor und ich habe auch so ein paar Fitness-Drink-Mischungen mitgebracht. Und ein Kissen-Abo kann ich euch anschwatzen. Nein, also jeden Freitag erscheint Titanic war früher, ... Das ist ein Retro- beziehungsweise Reread-Podcast, den ich mit dem ehemaligen Chefredakteur Tim Wolf mache, der jetzt Titanic-Herausgeber ist. Und da steigen wir immer ins Titanic-Archiv hinab und ziehen eine alte Ausgabe hervor und dann stellt der eine dem anderen einen Artikel vor und wir lesen den dann und fragen uns, ja, war Titanic früher besser oder schlechter oder anders? Und das ist immer eine schöne Zeitreise. Ja, kann ich nur empfehlen. Und mein privater Podcast, der findet noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Den mache ich mit einem Blue Sky und Internetmenschen zusammen. Und der Podcast heißt Seitenstraße. Da geht es um offene Bücherschränke. Ihr kennt offene Bücherschränke, das gibt es ja auch in München, nehme ich an. Also so ausrangierte Telefonzellen oder selbstgebastelte Schränke, wo die Leute alte Bücher reinstellen. Dann kann man sich die kostenlos rausnehmen, stellt selbst was rein und so weiter und dann... Ja, besteht der Podcast-Inhalt darin, dass wir einander einen Bücherschrankfund vorstellen.
Cool.
Ja, und da zieht man manchmal wirklich kuriose Perlen raus. Genau. Seitenstraße.
Das ist echt eine schöne Idee. Gute Idee, ja. Ja, die gibt's ja wirklich fast. Also ich sehe sie relativ häufig. Und meine Geschichte zum Bücherschrank erzähle ich nicht, wurde eben schon abgewiegelt, mache ich nicht. Aber der Witz, gehen wir mal zum Witz zurück. Mhm. Über den Martin Sonneborn habe ich gelesen oder ich habe es gehört. Ihm wurde als Kind schon bescheinigt, sich sehr für Witz zu interessieren. Ich glaube, der hat aus einer Bäckerzeitschrift die Witze rausgeschnitten und die seinem Umfeld immer wieder vorgetragen. Hast du sowas Ähnliches? Also kannst du es festmachen an irgendeiner Aktion oder an irgendeiner Erinnerung? Ist der Witz in die Wiege gelegt?
Nö. Würde ich nicht sagen. Also natürlich, ich habe das Übliche geschaut als Kind und gelesen, was irgendwie allen begegnet ist. Aber dass ich mich aktiv entschieden habe, Witze zu produzieren, ist eigentlich nicht vorgekommen, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
Also ich kann mich zumindest dran erinnern, ich früher in der Endlosschleife hatte mein Opa nämlich Schrankkassetten von Fips Asmus.
Oha.
Ja, eigentlich waren die in meinem Alter, also viele habe ich gar nicht verstanden, weil die in meinem Alter gar nicht angemessen waren. Die habe ich mir mal heimlich genommen, die Kassette. Und ich konnte wirklich zwei Kassetten lang komplett alle Witze nacherzählen. Und das war dann immer wirklich sehr nett auf den Geburtstagen dann meiner Großmutter, wenn ich dann angefangen habe, da Witze zu erzählen, ich teilweise gar nicht selber verstanden. Ja. Aber alle anderen haben gelacht und das fand ich eigentlich ganz gut.
Aber ich glaube, ja, viele Witze von Fips Asmussen sind auch nicht gut gealtert, oder? Wenn man ganz ehrlich ist.
Nee,
gar nicht. Nö. Ich meine, das ist ja sowieso was ganz anderes als das, was Titanic gemacht hat.
Aber das stimmt.
Das war trotzdem irgendwie einzigartig. Also so ein Alleinstellungsmerkmal hat ja heute niemand mehr, oder? Also
ja,
wirklich ein reiner Witz.
Ja, das stimmt.
Erzähler, also ein Comedy-Programm, das nur aus dem Abfeuern von ja. Witzen
besteht.
Ja, das ist eine hohe Kunst. Also ich meine das jetzt ganz unironisch. Der Mann hat ja noch mit 80 auf der Bühne gestanden ja, und genau. diese Gags abgefeuert und dann ist halt, sind 4 von 5 sind halt wirklich so Uff-Witze vom Stammtisch, aber dann ist immer mal wieder ein guter dabei und scheißegal, er feuert die da raus.
Stimmt, also, das war eigentlich ging es nur darum.
Sag ich ja. Ja, ja, aber also, wirklich. Aber
muss man erst mal machen.
Ja, das stimmt.
Genau, und auch nicht so, dass das so abgehackte Witze nacheinander, sondern er hat schon geschafft, daraus irgendwie Stories zu machen und das miteinander zu verbinden und noch immer wieder das Publikum
einzuziehen. Das hat er eben auch gut gemacht. Ja. So diese Geste, so die mit den Fingern so die Pointe rauskitzeln. Und Kinder, Mensch! Und so, also.
Ja, ist ja cool. Also, Thorsten, du kennst offensichtlich Fips Asmussen, merke ich ja gerade. Ja. Sag, oh, guck mal.
Du, die meisten, die uns hören, wahrscheinlich kennen keinen
Fips Asmussen mehr. Ich bin ja auch ein Kind der 80er und 90er und ich glaube, in jedem deutschen Haushalt gab es irgendwie eine
Fips Asmussen
Kassette.
Und Otto Walkes wahrscheinlich.
Ja, Otto-Filme waren jetzt auch wieder vor kurzem. Auch nicht, teilweise nicht gut gehalten.
Da kann ich auch nicht mehr drüber lachen. Aber Otto hat halt auch wieder damals.
Ja, aber Otto ist ein großer, über Otto machen wir uns nicht lustig. Otto ist ein
großer. Da besteht ja immerhin die direkte Titanic-Verbindung.
Zu Otto Walkes?
Ja. Ach so? Ja, erzähl mal.
Ha, das muss ich den jungen Leuten hier noch erzählen. Die zum Teil älter sind als ich. Ja, nee, also
na.
Die drei der Heftgründer, Gernhard, Eilert, Knorr, die waren mit Otto verbandelt und haben ihm Witze geschrieben, also waren Otto-Autoren und haben auch die Drehbücher für die Otto-Filme verfasst.
Ach, krass.
Und da entstand dann so eine Verbindung. Also zweimal war Otto Walkes sogar auf dem Titanic-Titel. Auch in den 80ern, ist garantiert in der Sammlung deines Bruders.
Da muss ich ihn fragen, ja.
Genau, Jugend 83 oder Jugend 84 ist ein Titel, wo man den damals auch noch jüngeren Otto Walkes, aber schon nicht mehr jugendlichen Otto, so in verschiedenen Jugendaufmachungen gesehen hat. Und dann gab es so einen Olympiatitel, wo Otto als Sportler zu sehen ist.
Otto als Sportler.
Ja, er spielt Tennis und so.
Ja,
Tennis spielt er wirklich,
ja. Ja, Tennis spielt er wirklich.
Genau, das wusste ich also das nicht. Ist die, und also Otto bis heute ein Heftfreund. Er war bei der letzten Buchmesse an unserem Stand und ja, ist uns da durchaus noch gewogen.
Ist doch cool. Das ist echt cool. Das war mir nicht bewusst. Nee.
Nee. Schlecht recherchiert.
Das stimmt. Was ich noch kenne, ist, ihr seid ja gegründet worden, 79, glaube ich, von ehemaligen Kollegen von Pardon.
Mhm, genau.
Und da weiß ich, bei der Pardon hat, glaube ich, Loriot Titelbilder gemacht. Das meine ich noch zu wissen, aber
ja,
mit genau. Otto, da, das
hat er,
mir
ja.
Thorsten, wir haben ja relativ häufig Menschen, gerade finde ich in der Printbranche fällt mir das auf, die früh wussten, was sie machen wollten. Also sprich, die auch in Kindstagen schon gerne geschrieben haben und dann entweder bewusst oder unbewusst diesen Weg sehr konsequent verfolgt haben, bis sie dann in einer Redaktion, in einem Volontariat angekommen sind. Wie war das bei dir? Wusstest du auch, dass das mal in diese Richtung gehen wird oder hast du dich so ein bisschen treiben lassen in deinem Leben, also beruflich?
Ich habe mich treiben lassen. Also ich habe immer gerne geschrieben. Ich war bei der Schülerzeitung und habe privat so kleinen Quatsch immer mal geschrieben. Also das ist natürlich eh eine Empfehlung für alle, die das mal professionell machen wollen. Einfach schreiben, immer drauf losschreiben, Tagebuch führen, bloggen oder Microblogging. Ich weiß nicht, ob Blue Sky auch bei Jugendlichen heute angesagt ist, so wie es Twitter vor ein paar Jahren war oder Facebook früher.
Ja.
Ne, das sind ja so Übungsplattformen und Gründe, wo man sich austoben kann. Naja, aber dass ich das mal wirklich hauptberuflich machen würde, war nicht so vorgesehen. Ich habe dann halt, wie gesagt, irgendwann Sprachwissenschaften studiert, weil mich das interessiert hat und weil ich da irgendwie ein Talent hatte für Sprachen. War die Zukunft natürlich ungewiss, denn wer Geisteswissenschaften studiert, der weiß, der rechnet damit, dass er, keine Ahnung, wer sonst wo landet. Also mit nichts rechnet man.
Ja.
Und wer weiß, also ich war ja dann auch wirklich ein paar Jahre auch an der Uni und war Lehrbeauftragter und so. Ich habe ja auch promoviert sogar, um das einfach noch einfach zeitlich hinauszuzögern.
Das ist auch ein schöner Grund, einen Doktor zu machen.
Und war aber nebenher schon freier bei der Titanic. Also ich habe für Titanic Online so immer mal wieder Beiträge geschrieben. Und ja, dann waren die offenbar gut genug, dass ich gefragt wurde, hey, willst du mal was Größeres machen oder mal in die Redaktion kommen und so. Und dann hat sich das ergeben. Also ich bin da reingerutscht.
Mhm. Also war das dann auch ein Zufall, dass du für die Titanic geschrieben hast oder war das schon von dir so gezielt gewählt?
Na, das da war ich schon Fan von.
Okay.
Also, zwar relativ spät, also ich habe es wirklich erst, als ich 18 war und 17, 18, da habe ich so die Hefte entdeckt, weil sie in unserer Bibliothek rumstanden. Also natürlich war mir Titanic ein Begriff, aber ich habe das jetzt nie aktiv gesucht. Aber dann fing ich an, Leser zu werden und Fan zu werden. Und dann dachte ich, naja, also was man gut findet, das will man irgendwie imitieren oder auch machen. Und ja.
Was war das dann für ein Gefühl, als du, sag mal, als Fan dann tatsächlich zugehörig warst, dieser Redaktion?
Das war schon toll.
Ja?
Ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Das klingt jetzt sehr romantisiert, aber war es auch. Also das war so ein richtiger Fanboy-Moment.
Geil.
Irreal, surreal, unwirklich. Ja, ein kleiner Traum.
Ja, das glaube ich. Ich hatte ja, kann ich erzählen, die große Ehre, tatsächlich letztes Jahr mal bei euch in der Redaktion zu sein. Mhm. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte so, wow, irgendwie, das ist schon cool, so mal zu sehen, wie das da aussieht und wie da gearbeitet wird.
Ja, überhaupt diese ganzen Menschen, also Titanic ist ja schon in der Art und Weise speziell, als die Redaktion ja irgendwie immer nach außen auch tritt in den Beiträgen, also es gibt ja Fotoromane mit denen und Fotostories und also wir machen uns ja regelmäßig zum Affen und werden dadurch auch zu Freunden der Leserschaft und ja. Also wir sind dann irgendwie Figuren und also man kannte dann schon irgendwie Tom Hintner als wiederkehrende Figur und die dann live zu sehen, das ist immer wirklich ein magischer Moment.
Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang gelernt, dass ihr in der Chefredaktion relativ häufig wechselt und ihr, sag mal so, aus der Redaktion heraus dann einfach einen Chefredakteur bestimmt.
Genau, wir ziehen Strohhalme und wer den kürzesten fischt, muss den Mist machen. Ja.
Und genau. Das heißt, du hast dieses Mal den kürzeren gezogen.
Ja, den schwarzen Peter. Ja, also man kann natürlich immer noch sagen, nein, ich mach's nicht.
Na, das kann man ja nicht tun, oder?
Aber
gab's das schon mal?
Ach, also es wurde schon oft diskutiert oder beziehungsweise gefragt, na, willst du es nicht machen? Und dann, naja, ich weiß nicht. Also es ist schon, also reißen tut sich wirklich niemand drum.
Warum?
Denn
noch mehr Arbeit als ohnehin schon wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Da kommen eben zum kreativen Zeug, das man wirklich gerne macht, kommen dann die üblichen administrativen Aufgaben.
Ah, die geliebten
ja, administrativen Aufgaben. Ja, dann fühlt sich das wie ein richtiger Job an, das will man ja nicht. Ne? Aber natürlich mache ich es trotzdem gerne und ich habe ja letztlich auch Ja gesagt.
Ja.
Und irgendwann werde ich auch sagen, jetzt geht der Kelch zu jemand anderem, denn du hast ja gesagt, wir wechseln die doch öfter aus, die Chefredaktion, denn so hält man sich irgendwie jung. Das ist schon wichtig.
Das heißt, die nächsten Strohhalme, du entscheidest, wann die gezogen werden oder gibt es da so einen zeitlichen Rhythmus?
Also meistens ist das so ein 5-Jahres-Turnus, aber alles muss, nichts kann.
Okay, alles klar.
Ja, mal sehen, bis der Burnout vollständig greift.
Das ist cool. Ja. Jetzt, Thorsten, für alle, die da draußen die Titanic gar nicht kennen, ich vermute mal, es werden sehr wenig.
Ach so,
das werden sehr wenig sein.
Ob die bis jetzt noch zugehört haben,
ja, aber das
reichlich spät fällt dir das ein.
Ja, das stimmt. Aber versucht doch mal zu erzählen oder zu erklären, was ist die Titanic für jemanden, der die Titanic nicht kennt?
Also, es steht ja immer vorne drauf, das endgültige Satire-Magazin.
Ja.
Also, es ist ein satirisches Magazin und ein Magazin mit Satire, aber auch die Satire eines Magazins. Also irgendwie schon ein Metamedium. Also wir parodieren sehr oft andere Magazine, andere Formen allgemein und Genres. Das heißt, also man muss irgendwie schon andere Zeitschriften oder Medien schon mal konsumiert haben, um es vollständig genießen zu können. Und ich sage auch immer so als Faustregel, man braucht eigentlich mindestens 3 Hefte, um überhaupt reinzukommen. Also der Einstieg ergibt sich nicht zwangsläufig und wird einem ein bisschen schwer gemacht. Man muss sich drauf einlassen und ein bisschen Mühe geben.
Ja, aber das ist
doch schön. Dann hat man auch Spaß dran.
Das Gleichförmige will man doch auch gar
das
nicht.
Das will man gar nicht.
Ja, genau. Absolut. Das am Ende.
Das ist der Reiz davon. Also als ich angefangen habe, Titanic zu lesen, habe ich wirklich ein Viertel einfach nicht verstanden. Das war rätselhaft, und aber deswegen auch.
Das packt dann aber auch.
So,
ne?
Packend, ja. Mhm.
Ja, zum noch aktuellen Titel der Titanic, richtig lüften.
Beschreib doch mal, was immer noch.
Ja, ich beschreib's, Marc. Mhm. Danke für den Hinweis. Wir sind kein Videopodcast.
Ich wollte es dir nur mal sagen.
Ja, ist nett von dir. Mhm. Wir werden das Cover auch noch auf unserer Insta-Seite und bei LinkedIn für euch zeigen. Also man sieht eine Szene, Sex, würde ich vermuten. Zwei Hände, die an einer Scheibe kleben, und die Scheibe ist beschlagen. Darunter steht: nur richtig lüften, sonst gar nichts. Keine anderen Schlagzeilen, genau. Gar nichts. Erinnert ein bisschen, die Kollegin hat mich drauf gebracht, an den Film Titanic. Ja. Da gab es, ist es das tatsächlich?
Das ist nicht das gleiche Bild. Nein, nee. Das ist ein Stockfoto, aber sowas Ähnliches kommt da in dem Film vor.
Okay, und ich gebe es jetzt ganz ehrlich zu, ich habe lange gerätselt, ich habe natürlich so die eine oder andere Theorie, warum das Cover mit der Zeile richtig lüften.
Ja, warum nicht?
Klär's mal, wie kamt ihr drauf? Warum und was wollt ihr damit aussagen?
Tja, es gab in dem Monat wie immer zahlreiche Vorschläge, vieles zur Weltpolitik, die sich ja im Tagesrhythmus ändert. Mhm. Und der Kollege Leo Riegel legte dann diesen Vorschlag auf den Tisch. Richtig lüften, steht da halt. Und
ja, das stimmt.
Dann haben wir überlegt, ja, brauchst du noch eine Oberzeile? Denn oft, also fast immer haben wir noch eine Oberzeile, ja, über eine Hauptzeile. Und wir dachten diesmal, nee, wir lassen es mal so. Zwei Wörter nur auf dem Titel, das hatten wir, glaube ich, noch nie. Nein, stimmt nicht. Es gab schon Titel ohne jegliche Worte. Mhm. Aber ja, darum geht es ja auch. Wenn man lüftet, dann beschlägt die Scheibe nicht.
Das
ist ein stiller Titel, aber ich kann auch verraten, dass der selbst intern umstritten ist. Also da haben wir von ehemaligen Herausgebern gehört, dass da geschimpft wurde und was soll denn der Scheiß? Und
aber dann habt ihr es ja eigentlich richtig gemacht, oder? Wenn ihr genau das erreicht?
Also das ist so ein Titel, entweder gefällt er den Leuten oder die stehen völlig ratlos davor. Es gab auch mal in den frühen Nullerjahren den Titel Lecker und gesund, Schweinebraten mit Soße. Und da ist ein Schweinebraten mit Soße drauf.
That's it. Das
ist auch sowas. Ja. Das ist witzig. Da gibt es das Gerücht, dass das der schlechtest verkaufte Titel aller Zeiten sein soll.
Ja, das recherchieren wir mal.
Das weiß ich nicht. Aber der hier mit richtig lüften verkauft sich gut. Der war eher vor ein paar Tagen ausverkauft. Wir müssen jetzt nachdrucken lassen.
So.
Also das gab es sehr lange nicht. Ja. Mag am Weihnachtsgeschäft liegen, was sowieso immer ein bisschen besser läuft, aber irgendwie.
Dachten tatsächlich, ihnen wird drin erklärt, wie sie zu Hause richtig lüften müssen.
Oh, das wäre natürlich.
Weil das ist ja schon ein Thema. Wobei die Deutschen sind ja gute, Lüfter.
Ja.
Ja? Ja, danke.
Denn im Heft selbst geht es natürlich überhaupt nicht ums Lüften.
Ich weiß, das habe ich auch festgestellt.
Zur Titanic. Ein bisschen hast du es ja schon beschrieben, aber vielleicht, also wie ihr euch organisiert, sprich einer zieht den kürzesten und muss die Chefredaktion machen. Aber wie dürfen wir uns das Redaktionsleben bei euch über dies hinaus so ein bisschen vorstellen? Ja, wie definiert ihr Themen? Also ich glaube, für ein Satire-Magazin können sich ja vor Themen eigentlich gar nicht wehren, die momentan so weltpolitisch alle auf den Teller hopfen, aber dann immer noch die rauszusuchen, die sich ja gut verarbeiten lassen. Wie muss man sich so einen klassischen Redaktionszyklus jetzt von der thematischen Seite her bei euch in der Redaktion vorstellen, bevor das neue Heft kommt?
Also wir arbeiten so in drei Produktionswochen oder sagen wir dreieinhalb. Also die letzte halbe Woche ist dann wirklich nur noch das, was wir immer noch intern Blaupause nennen. Also die Druckfahnen erstellen und letzte Korrekturdurchläufe und Editorial schreiben. Aber davor geht es um Themen, also es beginnt mit der Themenfindung. In der ersten Woche, da durchforsten wir so unsere Zeitungen und lesen im Internet, was gerade so los ist, schreiben das auf und machen uns dann in der zweiten Woche Gedanken, was davon jetzt für einen Aufmacher taugt und was für kleinere Artikel was hergibt. Ja, wie ihr schon sagtet, also die Themenlage gibt
viel
jede Menge her, aber eigentlich zu viel. Also es frustriert uns gerade jetzt, während wir das hier aufnehmen, geht es um Grönland und nichts anderes.
Wahrscheinlich,
und
ja.
Auch war das gestern schon wieder eine andere Lage als heute. Mhm. Und wenn wir jetzt gezwungen würden, einen Aufmacher über Grönland zu machen, wäre es schwierig, ne? In welche Stoßrichtung, also welche Stoßrichtung soll das haben? Ja, aber irgendwie entsteht dann immer ein Aufmacher, also das ist das der erste große Artikel im Heft, der dann so mindestens 5 Seiten bekommt und daran sitzen dann auch mehrere Leute, die den schreiben. Das ist manchmal eine bunte Strecke zu einem Thema oder eine Aktion, eine Telefonaktion oder ein Fotoroman. Das, dieses schöne alte Genre bedienen wir ja immer noch, nachdem die Bravo sowas nicht mehr macht. Genau. Fotoromane, ja. Also Agenturfotos oder selbstgeschossene Fotos mit Sprechblasen. Ja, und der Rest wird dann so verteilt. Also ich habe mich irgendwie jetzt darauf schon seit einigen Jahren fabriziert, sehr randständige Themen rauszusuchen. Das mache ich sehr gerne und habe zum Beispiel im nächsten Heft etwas über das 50-jährige Jubiläum, die Lokalgemeinschaft zur Bekämpfung der Mückenplage.
Oh Gott.
Sowas gibt's. Lokalarbeitsgemeinschaft. Also Südwestdeutschland hat da so vor 50 Jahren so einen Verein gegründet und deren einziges Ziel ist es, Mücken zu bekämpfen. Und da habe ich einfach mal die Festrede geschrieben. Das hat viel Spaß gemacht.
Das kann ich mir vorstellen.
Genau. Also von Politik bin ich zunehmend genervt. Da möchte ich mich eigentlich gar nicht mehr so mit befassen. Mhm. Aber das machen dann die anderen, beziehungsweise ergibt sich so im Zusammenspiel. Und da bin ich froh, dass auch die Außenseiterthemen und wirklich die Nischen-Sujets einen Platz haben in Titanic. Das gibt es eben auch in kaum einem anderen Medium.
Gute Steilvorlage. Wenn wir mal auf den Wettbewerb schauen, ihr seid ja jetzt auch nicht die einzige Satirezeitschrift am Markt. Jetzt ist gerade der Postillon. Erstmalig als Print erschienen. Mhm. Oder dann gibt es, glaube ich, den Eulenspiegel noch. Pardon, gibt es, glaube ich, nicht mehr gedruckt, soweit ich
gerade
weiß.
Gerade nicht, nein.
Nein. Gibt es eine Abgrenzung, wo ihr sagt, naja, wir sind schon noch ein bisschen anders als die? Oder wie schaut man da auch auf andere?
Ja, wir beobachten einander natürlich. Also man nimmt sich wahr, aber wir sagen weder, wir müssen jetzt genauso sein wie die, damit wir erfolgreicher sind. Mhm. Also mal vorausgesetzt, dass Postillon und Eulenspiegel erfolgreicher sind als Titanic. Ich weiß es nicht. Man macht natürlich da ein Geheimnis draus, wie erfolgreich man ist. Weder sagen wir, wir müssen jetzt unbedingt was komplett anderes machen. Also das heißt nicht, wenn jetzt der Eulenspiegel etwas über Markus Söders letzte Instagram-Eskapaden gemacht hat, dass für uns das Thema damit erledigt ist. Mhm. Also das ist eine Art freundlicher Wettbewerb. Natürlich stellen wir uns immer die Frage, was kann nur Titanic? Und das kann man jetzt auch nicht so in einem Satz definieren, aber das weiß man dann irgendwie selbst, wenn man ein paar Jahre in der Redaktion gearbeitet hat. Mhm. Das kann nur Titanic.
Das ist ja auch ein gutes Stichwort, Marc. Mhm. Das kann nur Titanic. Schauen wir doch mal drauf, was die Titanic kann. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu sehr in der Vergangenheit wühlen, aber es gibt dann da schon so ein, zwei Stories, glaube ich, da kommen wir heute nicht dran vorbei. Eingangs haben wir schon dieses Zitat von Martin Sonneborn gebracht. Ich glaube, das war so wahrscheinlich mit eins der größten Stories der Titanic. Ich will das gar nicht groß zusammenfassen, da kannst du besser was zu sagen. Da geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006.
Ja.
Wie Deutschland dazu gekommen ist, dass wir den Zuschlag der FIFA bekommen haben.
Puh, das ist natürlich jetzt schon sehr lange her. Im Jahr 2000 war es. Im Sommer 2000 sollte ausgelost werden, wer den Zuschlag für 2006 bekommt. Ja. Und da hat sich das Komitee getroffen war das in Neuseeland oder war es in...
Das weiß ich nicht mehr.
Ich weiß nicht. Also jedenfalls standen die Zeichen auf Südafrika. Also
genau.
Ich glaube, die meisten sollten, also gab es natürlich interne Absprachen schon und... Nein, oder?
Ja? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß nicht. Der Wind wehte schon in die Richtung, man möchte Südafrika zum Austräger machen. Und dann hat die Redaktion entschieden, wir wollen die Waage ein bisschen in Richtung Deutschland bewegen. Und da wurden Faxe geschickt an das Hotel, wo das Komitee gerade zu Gast war. Logierte, sehr schlecht gemachte Bestechungsfaxe. Also im schlechten Englisch, wenn ihr für Deutschland stimmt, dann erhaltet ihr diese wunderschöne Kuckuck-Glock und einen Präsentkorb mit Schwarzwälder Schinken und so.
Das ist absurd.
Ja, diese Faxe wurden dann wohl tatsächlich von irgendeinem Hotelmitarbeiter unter die Zimmertüren durchgeschoben und der bis dahin noch schwankende neuseeländische Vertreter, der ist dann wohl umgekippt. Also das war die eine Stimme, die den Ausschlag für Deutschland gegeben
hat. Der hat sich dann enthalten, soweit ich weiß. Ne?
Oder so war es, genau. Und damit stand, stimmt, sonst hätte, ach ja, richtig. Und
dann, glaube ich, stand es 12-11 für,
so ist es,
für Deutschland.
Du sagst es richtig. Ja. Sonst, also hätte er sich nicht enthalten, beziehungsweise hätte er sich enthalten, wäre es Gleichstand gewesen, dann wäre man wohl auf Südafrika gegangen. Und somit war aber Deutschland mit einem Punkt, ja, vorher. Und das hat dem, habe ich Komitee gesagt, nee, wie heißt das, die FIFA, also das hat der FIFA nicht gefallen.
Nee, offensichtlich nicht. Ich glaube, das ging richtig, richtig ab dann, ne, im Nachgang.
Also da musste Martin Sonneborn einen Vertrag unterzeichnen, dass er derartige Aktionen nie wieder wiederholt, sonst würde es 500 Millionen, also zumindest irgendein
viel Geld offensichtlich,
einen sechsstelligen Dollarbetrag kosten. Ja. Und das haben wir natürlich gerne unterschrieben, denn man macht denselben Witz nicht zweimal.
Ja.
Es war ja erfolgreich abgelaufen. Das kann man so sagen. Wie wurde es uns gedankt? Durch eine Hetzkampagne der Bild-Zeitung, die dann von einer Schande für Deutschland und einem bösen Spiel gegen Franz Beckenbauer gehetzt hat. Und da war Martins Konterfei auf der Titelseite und die Titanic-Telefonnummer. Dann wurden Bildleser aufgerufen, doch bitte in der Titanic in der Redaktion anzurufen und sie zu beschimpfen, was sie auch gemacht haben. Daraus ist dann eine schöne CD entstanden, weil zufällig der Anrufbeantworter und das Aufnahmegerät mitgelaufen sind. Bildleser beschimpfen Titanic, ja.
Wahnsinn. Gibt es die CD noch?
Ich glaube ja.
Oh, müssen wir uns mal besorgen. Krass. Also echt eine irre Geschichte. Haben wir noch eine Geschichte, Marc?
Ja, die wir eingangs ja erwähnt haben.
Die ihr live verfolgt habt,
ja,
wie die Mondlandung.
Ja, Thomas Gottschalk, weiß ich heute noch. Saß mal mit der Familie. Eigentlich schade, gibt's heute gar nicht mehr so. Familie sitzt samstags abends.
Das machen jetzt bald wieder. Das machen jetzt die Kaulitz-Brüder, habe ich gerade gelesen.
So, okay.
Die Kaulitz-Brüder bekommen Wetten, dass.
Was?
Ja.
Wie bitte? Das habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Okay.
Ja, man gut. Weiß ja auch nicht ganz genau, wie man das jetzt mitnehmen soll, was Thorsten erzählt.
Ne? Ob
das
ja, jetzt genau.
Ernst gemeint ist. Ja, das ist
Satire nicht. Wahrscheinlich.
Habe ich allerdings auch von der Bild. Also bitte.
Ach so, ja, dann ist
es. Redaktion
dann,
okay. Anrufen und schimpfen, falls
das nicht stimmt. Nee, also, ja, kann ich mich sehr gut dran erinnern, als es darum ging, die Farbe am Geschmack zu erkennen.
Die Farbe von Buntstift. Was?
Von Buntstift.
Ja, haben wir an. Guck mal, dieses.
Ja, ich weiß nicht,
Farbe, das ist
schon fast eine halbe Stunde her.
Diese Motzerei schon wieder hier, das geht schon wieder los. Also, das fand ich sehr, sehr spannend, wo alle ja sehr beeindruckt waren und dann ja, nachdem er quasi die Wette gewonnen hatte, wie man so schön sagt, das Geheimnis gelüftet hat und dann gesagt, na, ich habe da schon unter der Brille durchgelugt. Ja. War natürlich, also ich meine, ich muss sagen, Thomas Gottschalk hat das eigentlich ganz gut gemanagt, muss man sagen, aber das ist, glaube ich, mit die eindrucksvollste Wette, die bei mir über alle Wetten, dass Sendungen hängen geblieben ist. Ja.
Ja, auch das wurde dann natürlich in einem großen Aufmacher im folgenden Heft verwurstet. Und das ist so ein Beispiel dafür, für einen Titel, wo nichts drauf stand. Da war einfach nur Thomas Gottschalk drauf und Bernd Fritz, der Buntstiftlutscher, wie er dann genannt wurde, bunter Zunge. Ja, also der Trick ist der simpelste der Welt. Also
er hat die gut verkauft, die Ausgabe? Wahrscheinlich.
Ich glaube, ja. Ich glaube, das war ein echter Renner. Es gab ja Werbung dafür noch am selben Abend. Genau, ja, also der Trick war einfach, Bernd Fritz, damaliger Chefredakteur, hat unter der Brille durchgelugt.
Ja, es ist verrückt. Ne? Ich glaube, die Story wurde euch, glaube ich, also oder anders. Das Schöne ist, wer das nochmal nachlesen möchte, ich habe gesehen, bei euch auf der Homepage ist das eine der Ausgaben, die ihr so rausgebt zum Download.
Gratis PDF.
Genau, ein gratis PDF, das kann ich echt nur jedem nochmal ans Herz legen. Ich habe mir das runtergeladen, auch nochmal durchgelesen.
Ja.
Also es ist wirklich absurd und so witzig und wie einfach, also bei Wetten, dass, die haben ja geradezu danach gelächzt, das mit euch zu machen, weil das war ja so absurd und das, wie lustig das dann auch aussieht, die Stifte in den Mund zu nehmen. Also die haben ja förmlich gezogen, komm, das müssen wir in die Sendung nehmen.
Ja.
Also das müsst ihr euch mal runterladen und lesen, sind mehrere Seiten, aber es ist wirklich herrlich. Also es ist wirklich herrlich.
Ja. Ansonsten kann ich auch einen unserer früheren Podcasts, also das ist jetzt der Titanic war früher Podcast, ist jetzt schon die vierte Iteration. Wir machen ja schon seit vielen Jahren bei wechselnden Anbietern und mit wechselnden Formaten Podcasts. Mhm. Und in einem, den ich zusammen mit Moritz Hürtgen aufgenommen habe, da war unsere Justiziarin Gabi Rittig zu Gast und die bis heute jedes Heft auf juristische Fallstricke und Gefahren abklopft.
Ja.
Die war damals mit im ZDF-Studio oder in der Halle, wo es aufgezeichnet wurde, und hat Bernd Fritz begleitet und hat das in der Podcast-Folge auch nochmal erzählt. Und das wäre fast gescheitert, weil die Brille, die dann tatsächlich für die Wette verwendet wurde, war eine andere als in der Probe.
Oha.
Und die war nämlich enger, da konnte man nicht durchschauen. Und da hat Fritz improvisiert und gesagt, ja, ich bin leider ein bisschen erkältet, die Nebenhöhlen sind zu und wenn die Brille zu eng ist, dann funktioniert es nicht richtig, dann ist die Nase nicht frei. Können wir die alte Probebrille wieder nehmen? Und das war dann die, wo ein Schlitz zum Durchgucken drin war.
Also, Wahnsinn.
Ja, sehr aufregend.
Das ist echt Wahnsinn. Thorsten, gibt es für euch in der Redaktion, gibt es auch Grenzen, wo ihr sagt, na, das ist selbst jetzt für uns irgendwie der Schritt zu weit?
Das macht die Justiziarin, haben wir doch gerade
gelernt. Ja, das stimmt, genau.
Ja, okay, aber ihr entscheidet. Und
dann entscheiden wir uns dagegen.
Ja.
Nein. Nee, naja, also diese Grenzen sollte man nicht definieren. Das entscheiden wir von Fall zu Fall. Ja, im Zweifel, wie eingangs zitiert, legen wir diese Grenzen fest.
Ja.
Das kann dann auch manchmal in der Öffentlichkeit anders oder umstritten aufgenommen werden. Aber nö, also wir schränken uns da im Vorfeld nicht ein.
Ich habe gelesen irgendwo, es gibt ja in Deutschland viele Satireformate, auch im TV.
Was, auch noch?
Ja, natürlich nicht so gut wie ihr, aber, und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, nicht, aber ich fand es doch überraschend, zeigt ja auch euren Mut, ihr seid das Format mit den meisten Klagen in Deutschland, die gegen euch angeschrieben worden sind.
Ja, das meistverklagte Magazin Deutschlands, ja.
Ist das was, worauf man stolz ist, oder ist das, wo man sagt, ja, das macht auch ein bisschen Angst oder Sorge? Weil ich sag mal, wenn mal so eine Klage durchschlägt, ein gutes Interview in der SZ mit eurer Anwältin, das kann ja dann schon eventuell auch existenzbedrohend sein, oder?
So ist es. Also die Barschel, da bitte nochmal selbst recherchieren. Barschel, Badewanne, Engholm, Titanic, das war eine Geschichte in den 90ern und die hat das Heft tatsächlich an den Rand des Ruins gebracht. Und gerade heute, wo die Printbranche ja eh auf dem letzten Loch pfeift, da kann sowas dann wirklich bedrohlich werden. Also das Gute ist, dass ja Politiker, die ja oft Ziel des Spotts sind, weniger klagen als früher. Die sind natürlich heutzutage geschult in solchen Sachen. Die sind selbstironisch. Das sind Medienprofis. Die wissen, mit Satire umzugehen. Das ist natürlich auch alles irgendwie amerikanisches Vorbild. Und die wissen also, das irgendwie einzuschätzen und zu behandeln. Die klagen weniger. Aber dann gibt es immer mal wieder Ausnahmen, wie Christian Lindner letztes Jahr. Und naja, so gut und schön die Publicity dann immer ist, die damit einhergeht, am Ende könnte es teuer werden.
Aber das würde ich gerne kritisch nochmal hinterfragen, weil du sagst, die sind da heute ein bisschen gestählter im Umgang. Ich hatte so gerade im letzten Jahr, also wenn ich da an unseren zweiten Mann im Staat, Wirtschaftsminister besser gesagt, denke, dieses Schwarzkopf-Thema da, ja, wo er dann also diese Verunglimpfung, die er empfunden hat bei Social Media, wo diesen Vergleich, wo jemand doch, glaube ich, einen Post weitergeleitet hat mit dem Schwarzkopf und ihn als relativ unintelligent hingestellt hat, sofort ging das los mit der Klagewelle und man hat ihn gerichtlich verfolgt und den Eindruck hatte ich schon, dass einige Politiker viel engere Grenzen ziehen und dann relativ schnell auch dann verklagen. Deswegen habe ich so den, also ist ja schön für euch, wenn das so ist, insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass sich Politiker wesentlich weniger gefallen lassen und sogar rechtsstaatliche Mittel relativ schnell dann auch zur Folge haben lassen. Das sind dann schon Dinge, wo das Bauchgefühl sagt mir, dass das so in der Fläche, empfinde ich das zumindest nicht so.
Kommt drauf an, ne? Also ich glaube, diese Anzeigen oder einstweiligen Verfügungen, die gehen dann meistens so gegen Privatpersonen. Und das muss ich jetzt mal sagen, das sind ja meistens dann so irgendwie schon oft Wirrköpfe, die in den sozialen Medien hetzen. Also wirklich die versuchen dann sich zwar immer mit dem Schlagwort Satire rauszureden, das war ja nur Satire, aber letztlich geht es da um Hasskommentare. Also das möchte ich doch trennen.
Eure Anwältin hat in Ihrem Interview gesagt, dass gerade bei Politikern so diese Klagewelle immer dann einsetzt, wenn man das Gefühl hat, dass der Politiker eher so auf dem absteigenden Ast sich befindet. Und beim Lindner war es ja auch so.
Genau,
ja. Ich glaube, das Lindner-Thema ist noch nicht ausgestanden, oder?
Nee, offiziell nicht, aber wir warten nach wie vor, also auf die Erwiderung der Erwiderung. Also es gab da jetzt ein schriftliches Hin und Her zwischen den Rechtsvertretungen und ja, wir sind gewappnet und gestellt, aber irgendwie kommt da nichts. Also Herr Lindner verkauft jetzt Autos, was man so hört, und ist da wahrscheinlich jetzt wieder gut ausgelastet und ja, dann verläuft es wohl im Sande.
Jetzt seid ihr ja rund eurer Erscheinungsweise nicht tagesaktuell unterwegs, ja, aber trotzdem kam es bei euch oder kommt es hin und wieder mal vor, dass ihr ja so politische Last-Minute-Entscheidungen in letzter Sekunde Einfluss auf eure Titelgestaltung genommen habt, also dass ihr eigentlich eine ganz andere Idee hattet, aber dann gibt es so eine Steilvorlage, sagt, schmeißen wir alles über Bord, wir greifen dieses Thema kurzfristig auf und setzen es um, ja.
Das gibt's oft, ja. Also natürlich gibt es ja auch Titanic Online, also wir finden auch tagesaktuell im Internet statt, www.titanic-magazin.de, da gibt es auch Cartoons und Wortbeiträge zum Tagesgeschehen, aber es ist schon mehr als einmal passiert, dass im Grunde der am Redaktionsschluss Freitag der Titel schon feststand und dann ist am Montag drauf oder am Dienstag gar noch irgendwas Größeres, Weltbewegenderes passiert, wo einem dann auch irgendwie Witze zu eingefallen sind und musste das kurzfristig auf den Titel. Und ich hoffe, das passiert auch jetzt, also während ich hier sitze, ist eigentlich gerade, tickt die Uhr, also in 24 Stunden müssen wir das PDF ans Druckhaus schicken und der Titel steht noch nicht fest.
Also oha,
vielleicht.
Das heißt?
Mal sehen. Also ich hoffe jetzt auf göttliche Eingebung oder auf sonstige
Intervention. Entscheidet ihr das eigentlich im Kollektiv dann was
auf? Ja, schon, ja. Genau. Also es gibt mindestens eine Titelkonferenz in jedem Monat und der Rest wird dann auch im Redaktionschat entschieden und diskutiert. Mhm. Ja, wir sind praktisch immer 24 Stunden im Dienst. Das ist also auch ein Unterschied zu den Jahren, in denen ich noch frisch dabei war. Also da war es noch nicht ganz so drängend. Heute ist ja alles immer hot und das Internet will, ist ungeduldig und alles, die Weltläufe sind zügellos. Ja.
Ist das schwieriger, auch für ein Printmedium, da gegen diese Geschwindigkeit anzugehen?
Ja,
also
gerade bei einem Monatsmedium, auf jeden Fall. Also man wünscht sich wirklich die behäbigen Kohlzeiten zurück, wo man sich ein Thema rausgreifen konnte und das hat dann auch garantiert noch in 3 Wochen funktioniert, weil die Leute über nichts anderes geredet haben. Und jetzt denke ich nur an 7 Tage zurück und da hatten wir
explodiert.
Iran, Grönland und März und sonst was.
Ja. Ihr habt mal eine Zeit, wo du gerade Helmut Kohl erwähnt hast, erinnere ich mich da richtig, mal über fast ein Jahr lang nur Kohl-Cover.
Fast.
Und ich glaube, Kohl gehört ja zu den Politikern, die ja nie irgendwo mal aufgemuckt haben oder geklagt haben.
Ne? Absolut, da war er sehr schlau. Also er hat garantiert auch Kenntnis davon, dass es das gab, aber das hat ihn einfach kalt gelassen oder zumindest hat er so getan und hat nie irgendwas unternommen. Das war also geschickt. Genau, 1992 war das, da gab es 11 Kohl-Titel. Denn am Ende, also das war dann schon die Zeit, wo man mit Kohl alles machen konnte. Also das war... Wir nennen das immer Themenverbindung oder Themenüberkreuzung, also aktuelles Thema und prominente Fresse. Und damals war halt Kohl die Blaupause. Also völlig egal, welches Thema. Kohl hat Malaria oder sowas. Und dann macht man Kohl mit Fliegen vorm Gesicht. Und damals war Hans Zippert Chefredakteur und er hatte auch dann seinen Jahresurlaub. Und als er im Urlaub war, hat die Redaktion die Chance ergriffen, den einzigen Nicht-Kohl-Titel zu nehmen. Da wurde der Streak unterbrochen.
Wie war die Reaktion? Also vom Chefredakteur?
Ich glaube, er hätte gerne die 12 voll gemacht. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen gewurmt.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Thorsten, bei dem Einwand vom Marc, also du würdest dich schon, das verstehe ich auch, abgrenzen von Hasskommentaren, das ist nicht das, was Satire ausmacht. Das geht ja auch so ein bisschen an unseren Streit von Marc und mir, wo vielleicht auch die Grenze so ein bisschen verschwimmt. Zwischen Satire, Comedy, ich glaube, Hasskommentare können wir ganz klar zur Seite schieben. Aber wenn ich dich jetzt frage, wie würdest du Satire definieren? Also was ist genau Satire und was grenzt dann die Satire auch vielleicht von Comedy ab?
Ach, das ist auch sowas, was sich immer ändert, ne? Satire, heute ist es wieder ein bisschen anders als noch vor 10 Jahren.
Ja.
Naja, irgendwie, das soll jetzt auch nicht, das klingt jetzt vielleicht hochtrabend, aber irgendwie versucht Satire ja doch die Gesellschaft, wenn nicht zu verändern, so doch zu beeinflussen oder irgendwie aufzuklären. Mhm. Satire will eigentlich Gutes, sage ich mal. Mhm. Und dass diese Kommentare von, also ja, was du schon unter Hasskommentare jetzt auch zusammengefasst hast, das, ja, das tritt ja oft nach unten und so. Mhm. Also man kann natürlich immer sagen, haha, war ja nur Satire, aber nee, ist es dann oft nicht, wenn es irgendwie von oben nach unten geht oder...
Also falls ich mich vorhin nicht richtig ausgedrückt habe, ne? Also weil ich wollte mich relativ allgemein fassen. Also bei dem Schwachkopf-Thema mit Habeck ging es nicht um Hasskommentar, ne? Sondern es ging einfach um den Menschen.
Wie genau war das? Ich
glaube, da hat doch jemand quasi dieses Emblem des Unternehmens Schwarzkopf genutzt und hat im Prinzip dann daraus Schwachkopf-Meme gemacht. Das war kein Hasskommentar.
Ach so, okay. Ne?
Und es wurde sofort juristisch eben verfolgt von Habeck selbst. Also das Hasskommentare, das will ich nur nochmal rausstellen. Okay, ne? Also das war es nicht. Sondern da hatte ich so das Gefühl, diese Toleranz ist nicht so da. Aber kann natürlich auch sein, die Ampel war ja da auch schon so ein bisschen auf dem Abgesang, ja, dass man da vielleicht etwas sensibler vorgeht. Aber diese Affäre, dass da, ich weiß gar nicht, ob es ein Rentner war, der dann weitergeleitet hat oder selber gebaut hat und dann gepostet hat, ne, das war jetzt... Also würde ich jetzt, zumindest in dem Fall, deswegen habe ich das jetzt nochmal aufgegriffen, das war kein Hasskommentar, sondern das war einfach halt Meme und dann eben Schwachkopf. Das möchte ich jetzt nicht sagen, es hätte auch ein Titelblatt von einer Tageszeitung sein können, aber das ist ja sofort juristisch gegen vorgegangen, gegen diesen Menschen.
Gut, da kann man natürlich auch diskutieren, ist er dann nicht vielleicht ein bisschen dünnhäutig gewesen? Dass,
ja, mit Sicherheit. Doch, und genau das meinte ich.
Drüber,
ja, ja, genau. Ja, und das meinte ich mit diesem, was meine Empfindung war, wenn solche Fälle juristisch aufgegriffen werden durch die Politiker, dass die Toleranz dann vielleicht nicht so war, aber die Begründung, die ist schon nachvollziehbar. Ich glaube, wenn du dann so auf so einem Abgesang gerade bist und sowieso schon untergehst, dann bist du einfach empfindlicher, als wenn du aus einer stabilen Position heraus agierst.
Was ich jetzt ganz interessant fand, Thorsten, dass du sagtest, nach unten treten oder nach oben treten. Mhm. Also Satire hat dann eher den Anspruch, nach oben zu treten und nach unten zu treten. Gibt es irgendwie, mir ist da gerade spontan eingefallen, weil man ja immer wieder liest, ja, ist Satire. Ja, ich kann mich irgendwie hinter Satire verstecken. Ich kann mich erinnern, es gab, glaube ich, mal, vielleicht kann man es damit noch ein bisschen auch veranschaulichen, das Thema mit Stefan Raab, vielleicht vertue ich mich da auch. Da gab es, glaube ich, mal ein Mädchen, die hatte einen Nachnamen, den hat er benutzt, um irgendwie sexuell Witze zu machen über sie.
Ah ja,
und es war relativ groß. Mhm. Die hat dann auch geklagt. Und er hat sich auch auf das Thema Satire beschränkt. Das ist alles unter Satire zu verstehen. Mhm. Aber da hat, glaube ich, das Gericht eben der Frau Recht gegeben und nicht dem Stefan Raab. War das einigermaßen richtig zurückgerührt?
Ja, wir müssen ja jetzt den Namen auch nicht wiederholen, denn das war ja eine Privatperson. Da fängt es nämlich schon an. Ne? Mhm. Also das war keine Person des öffentlichen Lebens, die man kritisieren kann oder muss. Also das ist ja etwas, das man oft in Gerichtsentscheidungen dann liest. Das muss jemand aushalten, der sowieso...
In der Öffentlichkeit steht.
Mhm, okay. Und das Mädchen war nicht mal 16 und so, war da mal in einer Daily Talkshow aufgetreten oder ich weiß gar nicht, wie, in welchem Zusammenhang. Und das war halt ihr Name und er hat nur über den Namen Witze gemacht. Mhm. Und dann kommt ja das nächste, wo ist denn da Aussagekern, der, so wie es so schön heißt, der da herausgeschält werden muss und den wird man nicht finden, wenn man Satire-Maßstäbe ansetzt. Ja, und so ist es ja auch bei dem Schwachkopf-Meme, ne? Also es ist natürlich erstmal handwerklich, ist es vielleicht ein Witz, aber ist es Satire? Ich würde sagen, nein.
Das ist ja auch beleidigend, ne, so ein bisschen.
Ja.
Also was bezwecke ich damit, ne, mit dann auch satirisch?
Ja, werden wir nicht klären können, vermutlich. Also zumindest Herr Habeck fühlte sich persönlich angegriffen und hat es strafrechtlich verfolgt. Bleiben wir bei dem Thema, also wenn es Konflikte zwischen moralischer Verantwortung und künstlerischer Freiheit gibt, also bleiben wir nochmal bei dem Lindner-Beispiel, ja. Gibt es da einen Konflikt, ja, und wenn ja, wie löst ihr den? Also geht ihr das würde mich halt interessieren, in der Redaktion solche Konflikte auch durch? Was kann daraus entstehen? Entstehen dann Pro und Contra und dann wägt man ab? Oder wie löst man sowas, wenn man, also ich meine, sag mal so, mir jetzt sagt, hurra, es ist ein Low-Performer, ungeborenes Leben, Herr Lindner kriegt ein Kind. Wie löst man das in der Redaktion halt auf? Also so wie du wahrscheinlich beschrieben hast, dass du sagst, man schält die Aussagekraft dann im Artikel dann wahrscheinlich heraus.
Mhm. Ja, in dem Fall war das ja offen und ist es immer noch für uns alle offensichtlich, ne? Also der gestählte oder der zumindest leidenschaftliche neoliberale High-Performer Christian Lindner, der immer alle ermutigt oder anfeuert, aus der Hängematte zu gehen und hier anpacken etc. Und wenn man ihn als Vater eines Low-Performers darstellt, das trifft ihn, das ist lustig.
Mhm.
Ja, und ja, da gezeigt wurde ja ein Embryo vor einem Wirtschaftschart mit absteigender Kurve, also es ist ja schon an sich extrem albern auch. Also wir wären da ehrlich gesagt sind da nicht drauf gekommen, dass er
damit ein Problem hat,
quasi. Dass er damit ein Problem hat und dass er rechtliche Schritte einleiten würde.
Gut, wahrscheinlich ist dieses Thema Embryo, Kind bekommen, sich auf ein Kind freuen, das ist wahrscheinlich dann noch ein bisschen sensibleres Thema.
Ja, da natürlich angefasst.
Da sind jetzt dann der Schmerz vielleicht tiefer.
Und es geht dann ja auch immer über die Mutter, das haben wir ja auch abgewogen und haben deswegen die Frau Lehfeldt, wie sie heißt, ja eher verdeckt und auf dem Titel im Hintergrund, oder jetzt habe ich den Titel schon gar nicht mehr vor Augen, vielleicht ist sie auch gar nicht zu sehen, irgendwie, ja, also es ist ja ein Witz gegen Christian Lindner als Person, wie er sich darstellt und als Politiker und als, naja, ich will jetzt nicht weitere Beleidigungen
führen,
aber es gibt sicher viele Bezeichnungen, mit denen man Christian Lindner und seine Politik charakterisieren kann.
Ist Politik grundsätzlich ein dankbares Thema? Ist wahrscheinlich so das Top-Thema für Satire, oder? Oder gibt es da neben der Politik noch, du hast vorhin die Mückengeschichte erzählt, das sind dann wahrscheinlich so eher so kleinere Themen, die ihr dann transportiert über euer Magazin. Politik ist da schon wahrscheinlich vorherrschend, oder? Mal abgesehen vom Lüften.
Hm. Stimmt. Ja, klar. Und die Leute wollen ja sowas sehen. Die Leute aus der Innenpolitik, die man kennt, die sollten schon vor allem behandelt werden, ja.
Naja, aber ich meine, euch geht es ja dann auch nicht eine Person zu beleidigen, das haben wir ja jetzt irgendwie ausgiebig diskutiert, sondern es geht ja am Ende darum, was aufzuzeigen, was irgendwie in die falsche Richtung läuft oder was nicht richtig läuft oder nicht einem Ideal entspricht oder wie kann man das so sagen?
Mhm. Ja, schon, ja. Wir haben da immer so irgendwie den Finger am Puls der Zeit, also versuchen Trends und Tendenzen und Bewegungen und Entwicklungen abzulesen und dann irgendwie zu kommentieren.
Mhm. Macht die gesellschaftliche Entwicklung oder auch der gesellschaftliche Druck Satire wichtiger denn je, aus deiner Sicht?
Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Oft heißt es, kommt dann auch der Satz, das müssen ja herrliche Zeiten für Satire sein.
Das weiß ich gar nicht. Herrliche Zeiten, frage ich mich gerade, ob die Menschen noch bereit sind, hochgestochene Satire, wo man eben auch Grips mit reinstecken und nachdenken muss, die Leute, die es dann, also dass man sie nicht verliert, weil sie sich diese tiefen Gedanken gar nicht mehr machen wollen. Also kannst jetzt natürlich sagen, das ist dann nicht unsere Zielgruppe, ne? Aber das macht mir dann immer so ein bisschen Sorge, ob die Satire als solche dann hin und wieder dann gar nicht mehr erkannt wird.
Also bei uns wird sie im Zweifel erkannt, also steht ja auch Satire-Magazin von drauf. Ich glaube, wer Titanic liest, hat da schon irgendwie ein gewisses Wissen, Weltwissen und bringt auch Grundkenntnisse in Humortheorie und Satire, Kunde mit. Naja, ob die Gesellschaft das braucht und will, das kann man ja dann auch so an Medientendenzen ablesen. Also es gibt viele Satireformate im Fernsehen, also offenbar ist da ein Bedarf da.
Ja.
Satire hat heute eben nicht mehr nur die Aufgabe, etwas zu kommentieren, sondern auch um aufzuklären.
Mhm.
Also das wird ja auch gerne übernommen, also einfach mal ein Thema überhaupt aufs Tapet zu bringen. Aber wir fragen uns auch immer, wo ist der Witz? Also wir wollen natürlich auch in erster Linie unterhalten.
Und
die Leute ein bisschen zum Lachen bringen in diesen schwierigen Zeiten.
Ja, das ist auch ein hehres Ziel. Das finde ich auch gut. Jetzt haben wir über die Satire gesprochen, über den Kern der Satire. Ihr habt klar festgelegt, wer die Grenzen der Satire setzt.
Mhm.
Nämlich ihr. Wenn wir jetzt mal die andere Seite der Medaille uns angucken, Beispiel Böhmermann-Schmähgedicht. Oder auch die dramatische Geschichte rund um Charlie Hebdo.
Mhm.
Gibt es da so eine Seite, wo ihr sagt, wenn man doch mal eine Grenze überschreitet, schwingt dann da auch irgendwie Sorge oder Angst mit? Also ich meine, gerade bei dem Thema Charlie Hebdo, wenn man sich das anguckt mit der Redaktion in Frankreich, Das ist ja schrecklich. Und ihr seid Redaktion der Titanic in Frankfurt. Gibt es da solche Gedanken auch, dass man sagt, oh, ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich jetzt bei dem einen oder anderen Thema doch?
Ich war ja damals auch in der Titanic-Redaktion, als in Charlie Hebdo das passierte, was da passiert ist, 2015. Und wir hatten von uns aus jetzt nicht sofort Angst, aber uns wurde Angst gemacht. Also dadurch, dass 100 Kamerateams auf einmal in der Redaktion standen und uns gefragt haben, ob wir Angst hätten. Und dann wurden ja sogar Polizeieinheiten abkommandiert. Wir hatten Wahnsinn. Da wirklich ein paar Tage lang Polizisten mit Maschinengewehren vorne rummarschieren. Und dann wird einem mulmig. Ja. Ne? Der Chefredakteur hatte Personenschutz und so. Da war ein Mann vom Innenministerium oder so, war da und hat uns aufgeklärt und uns erzählt, was wir beachten sollen und immer mal die regelmäßigen Routinen ändern und den Arbeitsweg variieren. So, ja, dann Wahnsinn. Wird man paranoid, ja. Genau. Ansonsten, wir haben bis jetzt noch keine erbosten Muslime vor der Tür gehabt.
Okay. Also, ja. Ja, toi, 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 Gott sei Dank.
Wie geht ihr generell mit Beschwerden um oder mit rechtlichen Grenzen und Social-Media-Empörung?
Also ich persönlich, das handelt natürlich jeder individuell, aber ich persönlich lese Social-Media-Kommentare gar nicht. Sehr gesund. Lese Zuschriften per Post, die lese ich natürlich. Wir öffnen die Briefe und nehmen das zur Kenntnis. Manchmal ist das unterhaltsam. Manchmal denken wir noch eine Sekunde länger drüber nach und versuchen zu verstehen, was da die Sorge ist oder was den oder diejenige umtreibt. Aber wir antworten jetzt nicht. Also das sollte man. Erstens fehlt uns die Zeit, zweitens wäre es unsouverän, Witze zu erklären oder Satire, Nachhilfe zu geben. Man kann uns gerne schreiben, man kann uns gerne beleidigen. Bitte nicht erschießen, denn wir müssen ja noch weiterarbeiten. Aber gerne kann man uns auch wissen lassen, wo wir da angeeckt sein könnten.
Ja. Wie wird sich deiner Meinung nach Print-Satire entwickeln? Jetzt auch vor dem Hintergrund, was Carsten Funk gesagt hat, der Postillon kommt in Printform in den Markt, ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
Stimmt, das war so eine Crowdfunding-Aktion, ne? find ich gut. Also wir setzen natürlich darauf, dass ein Milliardär uns entdeckt und als Mäzen dann fungiert, uns einfach sehr viel Geld gibt, damit wir noch weiter existieren können. Oder geben sich andere Geldquellen wie in Amerika, wo ja auch The Onion jetzt wieder als Printmedium erscheint, dank Klagesummen. Das war ja eine komplizierte, aber schöne Geschichte. Ja, also wenn es nach mir ginge, sollte es das weiterhin geben und das ist auch unsere Hoffnung und wir setzen alles dran, dass es uns noch weiter gibt. Ich bin nach wie vor großer Print-Fan.
Ja.
Es würde vieles verloren geben, gerade wie ich eingangs sagte, was so die Stilparodien und Formparodien angeht, das sind ja oft Sachen, die funktionieren online einfach nicht. Also wenn man ein anderes Magazin, ein gedrucktes Magazin parodiert, dann brauchst du natürlich das Printformat dafür.
Ihr hattet zum Ende des letzten Jahres eine Kampagne online, da habt ihr dazu aufgefordert, Abos der Titanic zu machen. Im ersten Moment denkt man so, wie sieht es jetzt aus? Müssen wir uns Sorgen machen? Da wolltet ihr oder brauchtet ihr 1000 Abonnenten, damit ihr überhaupt weitermachen könnt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es ein Marketing.
Natürlich braucht man immer runde, große Zahlen, mit denen man den Leuten was an die Hand geben kann. Wir haben das jetzt nicht präzise durchgerechnet, wie viele wir brauchten. Also jetzt gibt's uns erstmal wieder ein paar Monate und so hangeln wir uns immer voller Sorge voran. Und natürlich, das wäre ja jetzt illusorisch und heuchlerisch zu sagen, an uns gehe die Printkrise völlig vorbei. Wir sind genauso betroffen wie andere und sehen sorgenvoll, was mit Konkret und so und anderen kleinen Zeitungen und Zeitschriften aus dem eher, ich sag mal, linksalternativen Spektrum passiert und so. Und klar sind diese ganzen Bedenken da, aber wir sind auch optimistisch und machen weiter wie bisher.
Jetzt wäre Thorsten meine nächste Frage gewesen, was du für Titanic wünschen würdest, aber das hast du ja schon gesagt, einen unfassbar reichen Mäzen, der euch viel Geld gibt, dass ihr möglichst lange.
Oder eben Abonnements. Also wer noch irgendwie
eins braucht.
Das sowieso, genau. Also,
wo kann er sich denn das Abo, auf der Website wahrscheinlich, oder?
Ja, da gibt es einen Abo-Bereich, der wurde auch gerade frisch erneuert.
Top.
Ist jetzt noch zugänglicher und einfacher. Jetzt braucht es wirklich nur 2 Klicks und dann kann man uns unterstützen. Und das selbst auferlegte Ziel ist ja, das letzte Printmagazin auf dem Markt zu sein. Der Endgegner auf dem Printmarkt, wie es meine Vorgängerin Julia Matthäus mal formuliert hat. Ja, und beziehungsweise das Magazin sein, das alle anderen Magazine überflüssig macht.
Und überlebt, das wäre doch mal, also wir unterstützen das gerne. Jetzt haben wir mit Martin Sonneborn gestartet. Vielleicht enden wir mit Martin Sonneborn auch ein bisschen. Der hat mal gesagt, er ist auf der Suche nach dem tödlichen Witz. Sidekick kommt aus Monty Python. Mhm. Ja. Gibt's für dich sowas wie den perfekten Witz? Hattest du schon mal einen, wo du sagst, ey, das war eigentlich gehört zu den Top-Witzen, die mir je eingefallen sind zu irgendeinem Thema? Oh. Oder bist du nur auf der Suche nach einem richtig, dem perfekten Witz? Gibt's den perfekten Witz überhaupt?
Oh nein, also dazu bin ich ja viel zu uneitel, als dass ich sagen würde, ich hätte schon einen perfekten Witz gemacht. Mhm. Und die goldene Pointe, das habe ich mal in irgendeinem Artikel mit dem Wolf formuliert, die wird in einer Truhe im Titanic-Keller aufbewahrt, die wird im Notfall geöffnet. Nein, ach, da gab es schon in der Vergangenheit ein paar. Also der allseits beliebte Zonengabi-Titel, das ist für mich ein perfekter Titel. Also
das stimmt, der ist echt perfekt.
Zonengabi im Glück, meine erste Banane. Und er hat Klammerwitze, Alterswitze und ist zeitlos, lustig, verständlich und wird international verstanden. Also das ist sowas, wo man sich dran messen kann. Ja, und dann kommt schon richtig Lüften, das ist natürlich auch, also ich weiß nicht, wer das nicht versteht hat. Nein, auch sowas muss es geben.
Total. Also alle raus noch, Magazin noch kaufen, weil der nächste steht vor der Tür. Marc,
ja.
Was sagst du?
Ja, war interessant, so tiefe Einblicke mal zu bekommen. Ich habe, und das habe ich dir zu Angangs auch noch gesagt, ne, wenn du mich immer so fertig machst hier, dann darfst du das gar nicht, weil ich bin ja keine Person öffentlichen Rechts. Ne? Ja. Deswegen
muss ich jetzt ein bisschen, ja, aufpassen. Ein bisschen aufpassen. Ich passe jetzt ein bisschen auf zukünftig.
Hätte sich dir die Schar an Anwälten, die ich hinter mir vereinigt habe, schon vorsorglich auf dem Hals. Nee, Thorsten.
Nee, einfach wieder beleidigen. Das ist ja auch oft.
Auch gut.
Okay. Also
das verträgt aber nicht so gut.
Ich glaube, bei der Strafe von wegen Beleidigung wird abgesehen, wenn die Beleidigung sofort erwidert wird.
Mm. So. Ja, aber Carsten mag das nicht so, wenn man ihn beleidigt. Der kommt immer zu spät halt. Das ist,
ja, da stehe ich drüber.
Thorsten, vielen lieben Dank.
Ja, gerne.
Dass du den Weg in unser Studio aufgenommen hast, von Frankfurt extra herzukommen.
Ja, und das, obwohl gerade der Titel fertig gemacht wurde.
Ja, genau.
Das hat das. In den letzten Zügen.
Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen.
Ja.
Ja.
Und,
ja, in den Zügen tatsächlich. Ich werde jetzt im Zug auch weiter daran arbeiten.
Das ist schon wieder Satire. Also wenn du im Zug was digital bearbeiten möchtest über WLAN, das ist jetzt schon harte Satire, weil es gibt keine WLAN-Verbindung im Zug, habe ich gelernt.
Gerade im Nahverkehr, den ich hier nutze, um das Deutschland-Ticket möglichst auszuschöpfen. Ja.
Ja. Und vielen Dank für die auch wirklich vielen Hintergrundinformationen. Hat uns Titanic und hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher gebracht.
Das hoffe ich auch sehr. Ja. Und wie gesagt, ladet euch nochmal runter. Das wird das Thema echt großartig.
Ja, wir würden nochmal einen unserer Posts, wenn wir den Link nochmal.
Verlinken wir alles nochmal.
Die WM-Ausgabe gibt es auch als gratis PDF.
Ja, guck mal.
Genau. Also da gibt es so einen Download-Bereich. Und
genau.
Ihr findet das schon.
Ja, wir verlinken nochmal.
Ja.
Also das macht echt richtig Laune, sich das nochmal durchzulesen. Ja, dann, ich möchte mich auch bedanken, Thorsten. War richtig cool, dass du da warst. Dafür haben viel mitgenommen, auch zum Thema Satire, viel verstanden. Und jetzt gebe ich dem Jan nochmal das Heft richtig lüften und dann soll er mir nachher nochmal erzählen, wie er das sieht. Und ihr draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.